Bruchstücke, Blog für konstruktive Radikalität, der Podcast.
Einen schönen guten Tag zum Podcast von Bruchstücke.info. Mein Name ist Horan Knaub, wie immer dabei ist Wolfgang Storz. Und wir haben heute als Gästin Jana Faust dabei. Jana Faust ist Geschäftsführerin von Politics, ein Berliner Meinungsforschungsinstitut, das sich mit qualitativer Wahlforschung beschäftigt. Die qualitative Wahlforschung beschäftigt sich im Unterschied zu quantitativen Erhebungen eben nicht nur mit Sonntagsfrage und Politiker-Rankings und ob man die Corona-Politik gut oder schlecht findet, sondern eher mit den Unterströmungen sozusagen in der Gesellschaft. Wie empfinden die Menschen politische Entscheidungen? Wie ist das mit den Ängsten, mit den Bedürfnissen, mit den Hoffnungen? Also eher all dem, was Wahlentscheidungen zugrunde liegt. Jana Faust hat mir im Vorgespräch erzählt, dass sie allein in diesem Jahr schon an die 2 Dutzend Gesprächsrunden mit ganz normalen Menschen, mit Arbeitnehmern, mit Rentnern, mit Arbeitslosen veranstaltet hat. Sie hat, so würde ich sagen, den Finger also wirklich am Puls der Zeit. Und mit ihr wollen wir zum Auftakt dieses Jahres mit 6 Landtags- und einer Bundestagswahl, manche nennen es ein Superwahljahr, mit ihr wollen wir sprechen. Noch eine Vorbemerkung, Jana und ich, wir duzen uns, wir haben schon gemeinsame Projekte gemacht und deshalb das Du, das sie dann hoffentlich nicht überrascht. Hallo Jana.
Hallo.
So wie in diesem Jahr sind wir eigentlich noch nie in ein Wahljahr gegangen. Es geht im Kontext der Pandemie um Leben, Tod, um Insolvenzen, um Impftermine, es geht um Tests und Ermüdungserscheinungen, kollektive Ermüdungserscheinungen. Beeinflusst diese unübersichtliche Gemengelage die Landtags- und Bundestagswahlen oder anders gefragt, gibt es dazu Erkenntnisse der Wahlforschung?
Ja, auf jeden Fall. Also die Pandemie überschattet im Moment ja tatsächlich alles und natürlich auch irgendwie jetzt besonders die Landtagswahlen, aber es bleibt ja zu erwarten, dass sich die Pandemie und auch die Auswirkungen noch weit über die nächste Bundestagswahl hinausziehen. Also von daher wird es beide Wahlen beeinflussen. Und auch jetzt die letzten Tage zeigen ja recht viel Bewegung, wenn wir so an die Korruptionsskandale, um die Maskenbeschaffung und so weiter denken. Also ich bin mir recht sicher, dass wir am Sonntagabend häufiger 2 Namen hören, die wir vielleicht so häufig bis jetzt noch nicht gehört haben. Nüssler und Löbel werden sicherlich ja jetzt auch eine Rolle spielen. Und auch wenn wir jetzt schon uns die Sonntagsfragen angucken, sehen wir ja, dass die Union jetzt die letzten Wochen tatsächlich auch verloren hat. Und das ist natürlich auch sich mittlerweile einstellenden Misstrauen oder Mangeln, kleiner werdenden Vertrauen gegenüber der Regierung zu verzeichnen.
Geht es den Menschen um konkrete Entscheidungen der Politik? Also wann kommen die Tests, wie viele Tests, wann wird geimpft, in welchen Mengen kommen die Dosen? Oder wird das alles doch überlagert von Ängsten, von Empfindungen, von Gefühligkeiten, ich nenne es mal so, was ist ausschlaggebend für Wahlmotive?
Naja, man kann das ja gar nicht mehr so richtig trennen. Also was wir am Anfang der Pandemie gesehen haben, war ein totaler Vertrauensvorschub, der der Regierung gegeben wurde. Die Menschen waren ja schier überrascht. Ach Mensch, große Krise. Und plötzlich sieht man, es bewegt sich ganz viel und auch ganz schnell. Und da gab es ja einen großen Zuspruch und es gab ja ein großes Vertrauen in die Regierung, dass sie gerade das Richtige macht. Jetzt sehen wir allerdings die letzten Wochen, dass es einerseits zu so Ermüdungserscheinungen kommt und andererseits natürlich auch viel stärker irgendwie die Fehler gesehen werden, die jetzt gemacht wurden. Und jetzt sehen wir natürlich auch, und das halte ich für problematisch, nicht nur, dass das Vertrauen in die Union ein bisschen flöten geht, sondern dass das Vertrauen in die Politik allgemein wieder flöten geht. Das war wie so ein Windows of Opportunity, sage ich jetzt mal, das sich geöffnet hat, wo man plötzlich irgendwie als Politik sinnvoll zeigen konnte, Mensch, wir können, wenn wir wollen. Und jetzt zeigt sich, an ganz vielen Stellen wollten sie vielleicht nicht oder konnten dann doch nicht und ganz so sauber ist jetzt auch nicht alles gelaufen. Das ist, da ist natürlich auch eine Gefühligkeit dabei. Da ist eine Gefühligkeit von einer gewissen Ohnmacht, Ermüdung, aber jetzt wird es auch immer stärker in so ein Gefühl von Wut gegenüber, ja, was als politische Fehlentscheidung oder Nichtentscheidung angesehen wird. Da schwappt schon was um.
Frau Frauster, interessiert mich, das richtet sich gegen die Regierenden oder jetzt auch zum Beispiel also gegen die ganze Politik, also gegen alle Parteien, also Vertrauensverlust des politischen Systems oder der jetzt momentan regierenden Verantwortlichen?
Also in erster Linie erstmal gegen die im Moment regierenden Verantwortlichen. Das sieht man ja tatsächlich auch an den Umfragewerten. Aber das schlägt natürlich breitere Bahnen, sage ich mal, oder größere Wogen. Und da wird jetzt, es deutet sich schon an, dass aus einem Vertrauensverlust in die aktuell Handelnden auch ein Vertrauensverlust in das politische System insgesamt ins Rollen kommt, sage ich jetzt mal. Ich meine, jetzt auch von den ganz akuten Skandalen abgesehen, hat natürlich die Pandemie auch echt den Finger in die Wunde gelegt und gezeigt, dass so die letzten Jahre auch alles nicht angegangen wurde. Und da wird schon auch ein deutlicher Missmut jetzt geäußert und der nimmt zu, deutlich zu. Also es ist schon mehr als nur, wir vertrauen den aktuell agierenden Akteuren nicht mehr. Also es ist schon eine deutlichere Vertrauenskrise, die sich jetzt abzeichnet.
Also es ist ja im Moment so schnell dahingesagt, dass man sagt, die Pandemie legt sozusagen gnadenlos offen, was alles schiefgegangen ist in den letzten 10 oder 15 Jahren. Also abgesehen davon, dass es am Anfang keine Schutzmasken oder Schutzanzüge in Krankenhäusern gab, dann ist man jetzt aber so weit, dass man sagt, naja, die Verwaltung taucht nichts. Das Bildungssystem ist ja auch nicht up to date, das Gesundheitssystem auch nicht, Impfbeschaffung. Ist das jetzt etwas, was Journalisten so sehen? Pandemie legt gnadenlos alles offen, alle Schwachstellen, oder ist es wirklich auch, zeigt sich das bei Ihren Gesprächen, dass auch der sogenannte Normalbürger sagt, die mit der Pandemie legen wir den Finger in die Wunden.
Aber total. Das ist also wirklich total in der Normalbevölkerung angekommen. Die drücken das vielleicht jetzt nicht immer aus im Sinne von, ne, wie Journalisten das tun und sagen, uns wird der Finger in die Wunde gelegt und ein Investitionsstau. Aber es wird durchaus gesehen, Mensch, jetzt sehe ich, was Digitalisierung eigentlich oder wo wir bei der Digitalisierung stehen und es ist nicht zufriedenstellend. Jetzt sehe ich, dass irgendwie Bildung ein total fragiles Gerüst in Deutschland ist, das Bildungssystem. Jetzt sehe ich, dass die Verwaltung eben gar nicht schnell genug und effizient genug agieren kann. Also das merken die Leute schon und werden da durchaus auch ja fast ein bisschen erschrocken an der einen oder anderen Stelle und ärgerlich an anderen Stellen. Also das ist kein journalistischer oder akademischer Diskurs, sondern nee, das ist genau da angekommen bei den ganz normalen Menschen.
Führt es denn, also Sie haben gesagt, naja, die sind ärgerlich, also ist es ärgerlich oder Wut? Und die zweite Frage, zu was führt es bei denen? Eher zu einer Resignation nach dem Motto, es geht alles schief, oder führt es möglicherweise sogar zu einer Politisierung?
Also es gab den Politisierungsschub definitiv zwischenzeitlich. Ob der lange anhält, da bin ich mittlerweile sehr skeptisch, weil zu einem Politisierungsschub ja entweder gehört, dass man den Eindruck hat, ich vertraue prinzipiell in das System und ich vertraue prinzipiell irgendwelchen handelnden Akteuren, dass sie es besser könnten. Und dieses Vertrauen bröckelt. Oder ich habe sowas wie eine Selbstwirksamkeit, wo ich den Eindruck habe, hey, wenn ich jetzt nur wütend genug bin, dann schaffe ich das irgendwie, was zu verändern. Fridays for Future ist dafür ein Beispiel, ne? Ausreichend Wut, wir schaffen es dann irgendwie, Menschen zu mobilisieren, auf die Straße zu gehen. Das haben die Menschen aber im Moment in der Krise nicht. Also das führt tendenziell jetzt nicht zu einem Politisierungsschub, sondern es führt eher zu sowas wie einem, ich möchte es jetzt nicht Wutbürger nennen, weil das auch viele Menschen nicht so nennen. Also in Gesprächen ist mir es jetzt immer häufiger begegnet, dass sie gesagt haben, also ich bin natürlich kein Wutbürger oder keine Wutbürgerin, davon distanziere ich mich, aber ich bin sowas wie eine Grollbürgerin. Also ich habe durchaus irgendwie ganz schön ja, ein böses Gefühl im Bauch, aber mit dem, was wir als Wutbürger im Moment bezeichnen, will ich mich dann doch nicht gemein machen. Aber diese Wut ist schon deutlich. Und was wir auch immer häufiger hören, ist, wenn jetzt Wahlen anstehen, ich weiß, um ganz ehrlich zu sein, gar nicht, wen ich wählen soll. Das ist jetzt kein allzu neues Phänomen, aber gepaart mit, aus folgenden Gründen kann ich die und die nicht wählen, weil es mich wirklich so sehr ärgert. Also sozusagen die Optionen, die vorher vielleicht noch offen waren, die fangen an, sich zu schließen für die Leute. Und das ist schon, da ist schon Druck auf den Kessel, sage ich jetzt mal.
Mutmaßlich zur Wahlenthaltung und so zu einer höheren Wahlenthaltung als in den letzten Jahren. Im Grunde hatte die Wahlbeteiligung ja in den letzten 4, 8 Jahren eher zugenommen.
Also ich würde es vermuten, allerdings wird es dann wahnsinnig schwer sein, das auseinander zu dividieren. Wie viel davon ist dann aber auch möglicherweise pandemiebedingtes Fernbleiben? Da habe ich im Moment keine wirkliche Einschätzung dazu, aber es kann durchaus passieren. Es können im Grunde 3 Szenarien eintreten und das, die hängen alle davon ab, wie jetzt irgendwie diese Pandemie sich weiterentwickeln wird. Also entweder es führt genau zu dem, was du eben sagtest, nämlich die Leute bleiben vor Resignation, Wut und nicht wissen, wen sie eigentlich ihre Stimme geben sollen zu Hause. Das andere wäre, sie wählen dann doch sozusagen den sichersten Hafen, nämlich die Person, von der sie glauben, dass sie am sinnvollsten durch die Krise führen kann. Oder es könnte natürlich auch zu einem dritten Phänomen führen, nämlich dass sich die extremen Ränder und Kleinst- und Splitterparteien verstärkt, dass die verstärkt gewählt werden, um sozusagen, jetzt kommt wieder das, was wir irgendwie schon so oft gehört haben, irgendwie denen eins auszuwischen. Ich halte alle 3 Szenarien im Moment für denkbar und glaube, das hängt total davon ab, wie sich jetzt diese Krise entwickelt, wie sich die Impfstoffbeschaffung, die Durchimpfung, die Schnelltestbeschaffung und so weiter und so fort irgendwie jetzt darstellen werden und wie auch letztlich die Zahlen jetzt sein werden. Also wenn wir jetzt Pech haben und die dritte Welle erwischt uns doch nochmal stärker, als es jetzt irgendwie im Moment einige glauben, dann wird es vollkommen andere Konsequenzen haben, als wenn wir da jetzt doch noch einigermaßen glimpflich durchsegeln.
Es gab ja vor 5, 6 Jahren schon mal so eine Wut- oder eher Grollwelle. Der Begriff Grollbürger gefällt mir ja gut. Damals ging es um Flüchtlinge und Migration. Lässt sich das vergleichen und lassen sich auch die Reaktionen vergleichen?
Ja und nein. Also der große Unterschied ist, glaube ich, bei der Geflüchtetenkrise hatte man ja 2 Vehikel sozusagen, wo man seinen Groll und seine Wut rauslassen konnte. Das eine war, die Politik macht alles falsch, Merkel muss weg, bis hin zu Galgen reserviert für PolitikerInnen. Das war die eine Seite. Die andere Seite war natürlich auch die, dass man sozusagen die vermeintliche Ursache, auf die irgendwie wütend sein konnte und da immer wieder so eine Art Fehlverhalten und so weiter feststellen konnte. Die bösen Geflüchteten machen dies und jenes und hatte sozusagen 2 Wege oder 2 Dinge, auf die man wütend sein konnte. Das ist jetzt in der Pandemie natürlich ein bisschen anders. Jetzt kann ich, wenn wir jetzt die wenigen Corona-LeugnerInnen mal außen vor lassen, relativ wenig auf das Virus sauer sein und dem Virus die Schuld für irgendwas geben. Also bleibt sozusagen ja nur als einer Kanal, dass ich den Maßnahmen und die dafür verantwortlich sind, nicht zustimmen kann. Also es entlädt sich sozusagen mehr in die eine Richtung. Gleichzeitig lässt sich das natürlich auch weniger stark nutzen, um ja für eine bestimmte Partei zu mobilisieren oder so. Die AfD konnte natürlich hervorragend bei der Geflüchtetenkrise aus beiden Wegen sozusagen Kapital schlagen. Das gelingt jetzt bei der Pandemie natürlich nicht. Also von daher ist es vergleichbar und gleichzeitig auch nicht vergleichbar.
Besteht dadurch die Gefahr, dass die Kritik an der Politik auch zu übersteigert und zu scharf ist? Sie haben das ja so gekennzeichnet, es gibt ja eigentlich nur einen Kanal, wo man die Wut loslassen kann. Bei anderen Konflikten, das galt ja auch 2008, 2009, Finanzmarktkrise, da konnte man auf die Politik sauer sein, aber genauso auch auf die Banker und die anderen Finanzmarktakteure. Jetzt haben wir, ich fand es interessant von Ihnen, klar, die ist mir noch gar nicht aufgefallen, wir haben ja eine Engführung. Ich kann jetzt nur auf Spahn sauer sein, eigentlich sonst auf niemand. Führt es zur Übersteigerung? Stellen Sie das fest?
Das kann ich so nicht teilen, dass es zu einer Übersteigerung führt. Also wir dürfen nicht vergessen, also auch bei den anderen Krisen war ja die Politik massiv unter Beschuss. Also das hat sich ja jetzt nicht quasi der Druck auf 2 Ebenen gleichermaßen und damit auf beiden ein bisschen weniger stark ausgeprägt. Also das war ja nicht so, ne? Also ich meine, Merkel war ja massiv unter Beschuss, zumindest aus der einen Ecke. Was ich aber feststelle, ist, dass auch jetzt schon sowas wie Verteilungsfragen im Grunde aufgeworfen werden. Also es fühlen sich einfach wahnsinnig viele Menschen nicht gehört und nicht ausreichend von der Politik berücksichtigt. Also Eltern, die klagen, auf unseren Schultern wird alles ausgetragen. Menschen, die eben nicht ins Homeoffice können, die beklagen, dass sie irgendwie vergessen werden in der Pandemie. Die ganze freischaffende und Kunst- und Künstlerinnen-Szene, die den Eindruck hat, wir sind zu kurz gekommen oder die zu kurz gekommen sind, selbst im Gastrobereich. Also man kann das in ganz viele verschiedene Gruppen sozusagen einteilen, die einerseits irgendwie so in der Lebenslage begründet ist und andererseits aber auch in dem Sektor oder in der Branche, in der ich arbeite. Aber es ist schon sehr deutlich, dass jetzt auch so Impfneid wurde mir letztes Mal genannt. Das ist sozusagen jetzt hier so Konkurrenz-, Verteilungs- und Neidskämpfe gibt.
Die aber genauso schnell wieder befriedet werden können. Sie haben es ja erwähnt, wenn bis August beispielsweise alle geimpft sind, dann ist vielleicht die Situation völlig anders als heute.
Dann mag die Situation völlig anders sein, da mögen Sie total recht haben. Allerdings traue ich mir überhaupt kein Urteil mehr darüber zu, ob wir bis August wirklich so weit sind oder ob bis zur Bundestagswahl, dass wir geimpft sind und so weiter und so fort. Aber das wird natürlich, das ist ein totaler Gamechanger. Also ich finde das im Moment eine echt spannende Ausgangslage, auch für die Parteien ganz spannend, weil die natürlich ja auch nicht wissen, wie soll es weitergehen, das wissen sie vielleicht auch nicht, aber wie entwickeln sich die Zahlen, wie wird es denn weitergehen? Aber selbst wenn wir davon ausgehen, im August wären wir jetzt alle durchgeimpft und wären irgendwie wieder einigermaßen zurück im normalen, regulären Leben angekommen. Selbst dann werden sich massiv Fragen der Gerechtigkeit, der Verteilung, wie lief das alles ab, stellen. Und die werden auch nicht ganz so schnell aus den Köpfen der Menschen verschwinden. Ich weiß, dass es Wahlforscher gibt, die irgendwie sagen, naja, wenn das Wetter im Sommer erstmal gut ist und alle geimpft sind, dann wird sich das in so Wohlgefallen auflösen. Ich würde da im Moment so ganz große Fragezeichen dran machen. Ich glaube nicht, dass sich das auflöst so schnell.
Geht es da nur um materielle Verteilungsfragen oder auch um Immaterielles?
Naja, auch das lässt sich ja kaum voneinander trennen. Also wenn wir jetzt beim Beispiel Kinder bleiben, natürlich geht es da einerseits um materielle Verteilungsfragen, nämlich ich musste irgendwie Babysitter, Nachhilfe, Hausaufgabenbetreuung, was auch immer irgendwie mitstemmen. Aber es geht natürlich auch auf der anderen Seite darum, hey, jetzt wurde hier irgendwie gefühlt ein Jahr Politik auch besonders zu meinen Lasten gemacht und ich habe mich nicht gehört gefühlt. Also dieser Vorwurf, die hören uns gar nicht oder die machen eh, was sie wollen und die haben gar nicht mehr ihr Ohr ab normalen Bürger. Diese Vorwürfe werden durchaus lauter.
Frau Faus, ich würde gerne nochmal auf diese, auf die früheren Krisen zurückkommen. Mhm. Sehen die Leute, mit denen Sie sprechen, diese Krisen eigentlich additiv? Also das heißt, gehen die an die letzten 15 Jahre ran und sagen, na ja, 2008 hat man die Finanzmarktkrise, 2015 oder dann zwischendurch 2010/11 hat man die Griechenland- und Euro-Krise, 2015 dann die Geflüchtetenkrise, zwischendurch die ganze Zeit noch die Klimakatastrophe und jetzt kommt noch die Pandemie obendrauf. Also addieren die das, sodass bei denen nach und nach das Gefühl entsteht, es ist ja alles wahnsinnig fragil? Oder ist die, wenn die nächste Krise kommt, ist dann die, die zuletzt da war, vergessen?
Also die älteren oder ja, sind ja jetzt nicht mal sonderlich alt. Krisen, die sind schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, allerdings nicht so sehr im Sinne von, wir sind durchabgehakt und fertig, sondern eher, hey, eigentlich sind wir rückblickend da gar nicht so wahnsinnig schlecht rausgekommen. Sei es durch die Finanzkrise, bei der Flüchtlingskrise ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen eine andere Nummer, aber das Thema hat auch definitiv im Moment an Fahrt verloren. Die Klimakrise ist eine völlig andere. Da wird nicht additiv, aber es wird im Grunde sozusagen miteinander verglichen. Und der Vorwurf, der selbst, als ich vorhin von diesem Windows of Opportunity sprach und das Vertrauen in die Politik ist gestiegen, kam auch da schon der Vorwurf, naja, jetzt plötzlich ist die Pandemie und man kann ganz viel erreichen und man kann ganz viel auch irgendwie untergehakt miteinander erreichen. Bei anderen Krisen wäre das vielleicht auch drin gewesen, aber offensichtlich wollten die gar nicht. Also das steigert sozusagen eher noch die Wut, als dass es die in irgendeiner Form abmildert. Also Klima wird definitiv ein Thema sein, was im Bundestagswahlkampf auch eine große Rolle spielen wird und uns auch die nächsten Jahre begleiten wird. Und die beiden Krisen, die stehen schon noch im Verhältnis miteinander. Jetzt nicht unbedingt additiv, sondern eher vergleichend.
Und zusätzlich zum Vergleich werden da auch inhaltliche Verbindungen gezogen? Also gilt die Pandemie als sozusagen ein Schicksalsschlag, der jetzt nicht von Menschen gemacht ist? Oder es gibt ja die These, die sagt, rücksichtsloser Umgang des Menschen mit Natur und Tier. Und da gibt es zwei Folgen davon. Das eine ist die Pandemie und das andere die Klimakatastrophe. Also sozusagen, dass das abgeleitet ist. Werden solche inhaltlichen Verbindungen gezogen?
Na, also dafür müssten wir erstmal in der Lage sein, irgendwie die Krisen alle zu verstehen. Und kein Mensch hat die Finanzkrise verstanden und die Griechenland-Krise nicht. Bei der Flüchtlingskrise hatte jeder den Eindruck, er hatte irgendwie hundertprozentig alles verstanden. Aber jetzt sowohl Klima, hundertprozentiges Verständnis gibt es dafür nicht. Und jetzt auch in der Pandemie, wir verstehen es ja alle nicht so richtig. Also dass da jetzt sozusagen erkannt wird, die Klimakatastrophe oder die Klimakrise führt natürlich auch irgendwie zu einem, beschränkten Lebensraum der Tiere und wir rücken näher aneinander und damit sind Pandemien irgendwie wahrscheinlicher. Es gibt Menschen, die das sehen, allerdings ist es eine winzig kleine, top informierte Gruppe, die vor allen Dingen vorher schon sich viel mit Klima, Naturschutz, Umweltschutz und so weiter auseinandergesetzt hat. Ansonsten wird es nicht verstanden und zusammengebracht. Okay. Das übersteigt auch tatsächlich jetzt nicht nur das Wissen, sondern auch die Bereitschaft, sich in Themen einzuarbeiten für die allermeisten Menschen. Also gerade jetzt haben die echt gerade andere Sorgen, als sozusagen auch noch inhaltlich Zusammenhänge zwischen verschiedenen Krisen herzustellen. Das ist sehr akademisch.
Ja, aber trotzdem, die Pandemie wird mit Blick auf die Bundestagswahl das Thema Klimakatastrophe oder Klimaschutz oder Klimawandel nicht erschlagen.
Nee, das ist also tatsächlich erstaunlich. Wenn wir fragen, in quantitativen Umfragen, die wir übrigens auch machen, Horand, wenn wir fragen, was sind die wichtigsten Themen für Deutschland in den nächsten 10 Jahren, ist nach wie vor Klima das Top-Thema. Also das verschwindet nicht von der Agenda. Was mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht hat, was aber auch zeigt, wie stark es doch tatsächlich schon angekommen war im kollektiven Bewusstsein, das lässt sich so schnell nicht mehr verdrängen.
Nochmal ein bisschen grundsätzlicher, gehen denn die unterschiedlichen Milieus unterschiedlich mit dieser Covid-Beanspruchung und gegebenenfalls auch mit der Schuldzuweisung um? Und wenn ja, wie drückt sich das aus?
Es sind weniger die Milieus, die sich hier so stark unterscheiden, als tatsächlich die individuellen Lebenslagen. Natürlich ist ein Freischaffender blickt ganz anders auf die Krise als jemand, für den sich im Grunde relativ wenig verändert hat durch die Krise, von dieser Basisbelastung, die ja jetzt nun jeder hat, irgendwie abgesehen. Ne? Wir dürfen einander nicht nähern, müssen Maske tragen und so weiter, können nicht einkaufen gehen. Aber natürlich haben bestimmte Personengruppen, und das ist tatsächlich also von der persönlichen Lage und von der Branche, in der ich arbeite, abhängig, unterschiedliches Grad an Belastung. Je höher der Grad der Belastung ist und je weniger ich individuell den Eindruck hatte, ich habe auch da, also an mich wurde gedacht, desto höher ist die Schuldzuweisung an die Politik.
Kann man denn von den Gruppen, die besonders betroffen sind, also Gastrobranche, Tourismus, nimmt dort auch die Politik bzw. Staatsferne erkennbar zu oder vermögen die Betroffenen noch zu differenzieren?
Nee, das nimmt schon zu. Also Staatsferne ist mir vielleicht ein bisschen ein zu starkes Wort, aber zumindest also einen deutlichen Knacks in das Vertrauen, den kann man also deutlich spüren und auch messen. Und der ist natürlich dann höher, wenn ich stärker betroffen bin. Also das ist ganz eindeutig so. Das wird auch eine Herausforderung, also jetzt nicht nur für die nächsten Monate bis zur Wahl, sondern auch die nächste Regierung wird daran ordentlich zu arbeiten haben, wie man eigentlich die Gruppen wieder davon überzeugt, dass sie vielleicht gar nicht vergessen wurden oder dass man sie zumindest jetzt auf dem Schirm hat. Da bin ich echt gespannt, wie das sich ausgeht.
Wir haben, Frau Faus, ja noch in dem Zusammenhang diese Verschwörerszene, über die ja auch sehr viel berichtet wird. Da ich einfach weiß, weil ich mich früher mit dem Thema beschäftigt habe, dass es schon vor 15, 20 Jahren irgendwie gab es bestimmte Akteure, die auch heute wieder prominent dabei sind, wie Ken Jebsen und so, die haben mit Themen, die drehten sich dann damals um 9-11 etc., die hatten schon damals auf ihren Kanälen Hunderttausende oder wenige Millionen Unterstützer. Nehmen wir diese Szene nur stärker wahr oder steigt tatsächlich der Anteil von Menschen auch in der normalen Bevölkerung, wo man sagen kann, die nähern sich diesen Erzählungen an und halten sie für wahr?
Also wir nehmen es definitiv deutlicher wahr. Wir nehmen es deshalb deutlicher wahr, weil es natürlich medial gerade irgendwie auch ein ganz sexy Thema ist und dadurch auch vielleicht ein bisschen unproportional stark gefeatured und immer wieder irgendwie breiter diskutiert wird. Aber es ist nicht unbedingt ein Zuwachs an den Glauben an Verschwörungstheorien zu verzeichnen, aber es schwappt über in Milieus, die vorher eigentlich davon relativ frei waren, denen es deutlich leichter fällt, irgendwie mit Verschwörungstheoretikern auf die Straße zu gehen, weil sie ein gemeinsames Thema haben. Also diese, ne, was man so als Querfront irgendwie bezeichnet, die wird tatsächlich breiter und es wird gesellschaftsfähiger, weil man an verschiedene Gruppen anschließen kann. Also wenn wir uns jetzt auch die Hygienedemos angucken, da war ja wirklich relativ breites Feld an Leuten dabei, die da mitmarschiert sind. Die waren jetzt natürlich nicht alle irgendwie überzeugte Nazis, das ist überhaupt keine Frage, aber sie hatten relativ wenig Scheu, gemeinsam zu marschieren. Und das ist schon was Neues. Also Sie haben es ja gesagt, die Akteure, die sind ja schon lange auf dem Feld unterwegs, aber die blieben immer so eine Randgruppe, die so ein bisschen kritisch beäugt wurde.
Okay, also die rücken mit ihrem Einfluss stärker in die Mitte oder genau, in wichtigere soziale Schichten ein.
Richtig, richtig, genau das. Und das ist natürlich schon auch gefährlich. Also auch das, wenn wir jetzt irgendwie gleichzeitig annehmen, Vertrauen in die Politik nimmt irgendwie ab. Das ist alles gerade relativ unübersichtlich. Die Krise ist da. Man hat irgendwie auch Zukunftsängste. Es wird um Verteilungsfragen und so weiter gehen. Und dann gibt es hier sozusagen diese Verstrickung der verschiedenen Milieus unter einem ganz komischen Schirm. Da ist schon einiges im Argen, was uns um die Ohren fliegen kann.
Frau Faus, ich wollte Sie noch zwingen, wenn Sie mit den Leuten reden, also vielleicht für die deutsche Bevölkerung insbesondere, weil ja immer Wohlstand, Sicherheit, das war auch immer als die Parameter in allen Bundestagswahlkämpfen oder politischen Auseinandersetzungen. Wie ist denn im Moment oder in diesen Wochen und Monaten so die Sicht, also jetzt sage ich mal einfach der Menschen, also derjenigen, mit denen Sie reden, auf diese Gesellschaft? Ist es eine Gesellschaft, die noch Sicherheit bietet? Oder denken die Leute, naja, das ist zunehmend alles auf Sand gebaut?
Also es gibt schon noch irgendwas, was alles zusammenhält, aber es ist nie ganz klar, was das eigentlich ist und es wird nie richtig ausbuchstabiert. Also es ist schon so, dass das soziale Gefüge als ganz schön fragil im Moment angenommen wird. Auch das, ganz am Anfang der Krise gab es ja die Vermutung, möglicherweise führt die uns näher zueinander und es gab Hilfsangebote, Nachbarschaftshilfen und so weiter und das wird vielleicht eher zu so einem stärkeren sozialen Zusammenhalt führen. Das hat sich ja leider überhaupt nicht substanziiert. Also das wird weiter als fragil wahrgenommen, wenn nicht sogar als verstärktes Ellenbogen rausfahren und am Ende bin ich mir doch der Nächste.
Es gibt noch ein anderes Thema, was insbesondere die SPD gerade umtreibt, aber auch in anderen Milieus virulent ist, das Thema Identität. Mhm. Ist das denn ein Thema, was mehrheitsfähig ist? Also was viele beschäftigt oder kümmern sich da eher Minderheiten drum?
Also das Thema schwingt ja immer mit. Also wenn du mich jetzt fragst, wird es ein wahlkampfentscheidendes Thema sein oder ein wahlentscheidendes Thema sein? Nein, das wird es natürlich nicht sein. Aber was durchaus mitschwingt, sind so Fragen der Haltung und Fragen des, wohin soll es eigentlich gehen? Die Fragen, die sind nicht neu, die sind schon weiß ich nicht, Jahrzehnte alt. Trotzdem stellen die sich immer wieder. Und in jeder weiteren Krise bleibt irgendwer auf der Strecke oder hat den Eindruck, auf der Strecke zu bleiben, hat den Eindruck, zu kurz zu kommen, hat den Eindruck, nicht gehört zu werden. Und da bilden sich schon, ist Identität natürlich ein total wichtiges Kriterium, auf das ich mich selbst sozusagen stütze. Und wenn ich dann auch noch den Eindruck habe, ich bin zu kurz gekommen, dann spielt es natürlich eine Rolle und es wird auch eine größere Rolle spielen. Also ich glaube nicht, dass eine Partei gut darin beraten ist, sozusagen nur über dieses Thema zu kommunizieren, aber mir ist auch keine einzige Partei bekannt, die das tut. Also dieser Vorwurf kommt ja irgendwie immer mal wieder, naja, wir sollten uns nicht so viel mit Identität beschäftigen, sondern lieber mit anderen Themen, sonst verlieren wir unsere WählerInnen. Aber keine Partei würde ja nur über reine Identitätspolitik sprechen. Das ist ja unsinnig, aber natürlich hängen die Fragen ja massiv miteinander zusammen. Also die Frage, wie wird sich Arbeit in Zukunft verändern, ist ja ohne eine Identitätsfrage überhaupt nicht denkbar. Und so kann man das ja in fast alle Bereiche irgendwie weiter ausdehnen. Ich halte so diese Frage, soll man darüber sprechen oder nicht? Und ist es ein Widerspruch? Für die allermeisten Menschen ist es überhaupt kein Widerspruch.
Aber die Sprache entwickelt sich ja auch weiter beziehungsweise reagiert darauf. Also Mitarbeiterin zum Beispiel. Ich habe dich vorhin mit Gästin angesprochen. Wird das für übertrieben gehalten von den Leuten, mit denen ihr sprecht, oder ist das schon akzeptiert?
Also es nimmt zu, dass es akzeptiert wird, aber man muss durchaus sagen, das ist jetzt nichts, also gerade wenn man irgendwie im Schriftlichen ist es nochmal das eine, aber besonders im gesprochenen Wort, wenn jemand gendert und das I mit Unterbrechung mitsagt, das nervt schon nach wie vor irgendwie eine große Anzahl von Menschen. Gleichzeitig wird sich, also ist ein Trend zu erkennen, dass es immer weniger wird und dass es immer breiter akzeptiert wird. Und das ist ja auch klar, also ne, wenn Sprache sich ändert, braucht es natürlich erstmal eine Weile, bis es da eine breite Akzeptanz dafür gibt. Nichtsdestotrotz, selbst in konservativen Kreisen ist es mittlerweile angekommen. Das Thema spaltet nicht, also ich sag's mal so, also wenn jemand gendert als Politikerin, wird er oder sie nicht deshalb nicht gewählt werden. Also das ist Unsinn. Gleichzeitig ist es aber, wenn man sozusagen umdreht, so, wenn jemand das nicht macht, steht er in den Augen einiger nicht mehr für eine zukunftsgewandte, positive Zukunftserzählung oder ist nicht mehr sozusagen up to date und nicht mehr am Zahn der Zeit. Also man verliert definitiv dadurch jetzt nicht WählerInnen.
Ich wollte nochmal auf den Begriff Identität zurückkommen. Da interessiert mich Ihre Meinung jetzt auch vielleicht unabhängig, ob das durch Ihre Forschung abgedeckt ist. Aber der Akteur AfD, kann man nicht sagen, dass das eine Partei ist, die fast ausschließlich mit Identitätsfragen handelt und auch Erfolge hat. Also es geht ihr um Heimat, es geht um die deutsche Identität, es geht um eine Polarisierung, dass es, weiß der Kuckuck was, so eine Art Kulturkrieg gibt oder wie auch immer, um Heimat und Deutschtum zu bewahren. Die anderen Themen, ob konkrete Rentenpolitik oder was auch immer, bleibt ja hinreichend vage. Aber ist die AfD nicht ein Prototyp, wie man mit Identitätsfragen ziemliche Erfolge einfahren kann?
Doch, total. Aber nur dann, wenn es sozusagen parallel an ein Thema geknüpft ist. Die AfD war dann so stark, als sie die Geflüchtetenkrise skandalisieren konnte in beide Richtungen, sowohl gegen Flüchtlinge als auch gegen die etablierte Politik, und da ließ sich das Thema natürlich hervorragend verknüpfen und also sozusagen stündlich irgendwie erneuern. Das ist aber auf der anderen Seite ja nicht der Fall. Also wenn man Identität anders irgendwie framen möchte, ist es ja erstens nicht der Fall und zweitens im Moment ist die Geflüchtetenkrise nicht mehr das Top-Thema. Also wir sehen ja auch hier, die AfD hat ja deutlich verloren in den letzten Monaten.
Okay.
So, Jana, wir können dich natürlich nicht entlassen, ohne mit dir über die anstehenden Wahlen zu sprechen. wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du eingangs schon mal angedeutet, dass diese letzten Entwicklungen in der, was die Maskenbeschaffung insbesondere angeht, dass es der CDU doch der Union ziemlich auf die Füße fallen könnte, jetzt bei diesen Landtagswahlen. Welche Aufgabe kommt denn auf den Unionsvorsitzenden und daran angeschlossen auf den möglichen Kanzlerkandidaten, ob der jetzt Laschet oder Söder heißen wird, zu? Und gleich die angehängt die Frage, worin besteht die Chance der SPD in diesen Zeiten?
Oh je, also der Unionsvorsitzende oder Kanzler wird einen ganz schön harten Gang haben, die nächsten Monate zu zeigen, dass die Partei in der Lage war, dieses Land durch die Krise zu führen und erstens keine Menschen auf der Strecke zu lassen, zweitens einen sozialen Ausgleich zu schaffen und drittens keinen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen. Und jetzt gerade die Korruptionsaffäre da der letzten Tage, muss man ja sagen, das ist natürlich, also das wird ihr massiv schaden. Und auch jetzt der Parteiaustritt der beiden, also das wird definitiv massive Auswirkungen auf die Landtagswahlen und dann auch auf die Bundestagswahlen haben. Ich meine, was möchte man in so einer Krise oder was erwartet man von der Politik in so einer Krise wie jetzt? Und wir haben ja schon festgestellt, die wird bis zur Bundestagswahl definitiv weiterlaufen. Die Menschen erwarten sich einerseits, dass die Felder, in denen man jetzt gesehen hat, da ist zu wenig passiert, Digitalisierung, Bildung, Gesundheitswesen, öffentliche Verwaltung und so weiter und so fort, dass sich hier was bewegt und gleichzeitig, also Fortschritt, progressivere Politik sozusagen und gleichzeitig aber sowas wie eine stabile Führungsfigur, die es schafft, dieses Land durch die Krise zu steuern. Das hat Merkel bis jetzt getan, auch jetzt hier in den letzten Wochen mit den Vertrauensverlusten, aber der nächste Kanzlerkandidat der Union muss erstmal zeigen, dass er als Führungsfigur taugt und sozusagen das Zeug dazu hat, erstens in ihre großen Fußstapfen zu treten und zweitens das ausgerechnet in dieser Krise zu tun und noch fortschrittliche Politik zu tun, also zu machen. Das wird schon eine echt ganz schön große Herausforderung. Da bin ich gespannt, wie die Union das meistern will. Und da ergibt sich Entschuldigung.
Nee, die SPD.
Genau. Für die SPD ergibt sich da genau das im Grunde ein Fenster, wo sie Kapital draus schlagen kann. Also einerseits müssen ja die Merkel-WählerInnen, also ne, die CDU gewählt haben wegen der Kanzlerin, die müssen ja auch irgendwo hin. Ob die jetzt ausgerechnet bei der Union bleiben, das hängt total davon ab, wer der nächste Kanzlerkandidat wird. Aber natürlich ist das ein Potenzial, das die SPD heben könnte. Und sie hat natürlich auch irgendwie einen Kanzlerkandidaten, der durchaus gezeigt hat, dass er regieren kann, der durchaus gezeigt hat, dass er auch eine gewisse Führungsstärke hat und ein gewisses Vertrauen. Der ist in gewisser Weise eine sichere Bank, um es mal so zu formulieren. Also für die SPD ergeben sich eigentlich durchaus ein paar Chancen und auch die Frage, also ich habe es ja anfangs schon erwähnt, es geht um total massive Verteilungsfragen und natürlich ist da die SPD die Partei, die für sozialen Ausgleich sorgen kann, aber jetzt auch unter Beweis stellen muss, dass sie das auch tun wird.
Es gibt ja eine öffentliche Einschätzung, so nehme ich sie wenigstens wahr, es wird auf jeden Fall zu Schwarz-Grün kommen. Rot-Rot-Grün hat gar keine Chance. Und dann ist die einzig offene Frage noch, ist Laschet oder Söder? Das scheint sich im Moment ein bisschen zu ändern. Bisher gingen alle davon aus, es wird der Söder sein. Wenn ich jetzt das grob zusammenfasse, was Sie bisher gesagt haben, dann ist ja Ihre These, das Gegenteil ist der Fall. Man kann sich nicht festlegen, man kann sich nur irren. Die Lage ist unberechenbar, die kann sich innerhalb von 2 Wochen ändern. Und wenn im August nochmal 1 Million Menschen geimpft werden oder 3, dann hat sie sich nochmal grundlegend geändert. Also sie gehen ja von einer hohen Fragilität aus.
Ich gehe total von einer hohen Fragilität aus. Und ich meine, diese Koalitionsfrage, die diskutiert der akademische Teil, der wird in den Medien diskutiert, der wird in der Politik diskutiert, aber natürlich wählen die wenigsten Menschen wirklich strategisch und taktisch im Sinne von, ich möchte folgende Koalition herbeiführen. Die wählen Grün, weil sie irgendwie die Grünen gut finden, die wählen die Union, weil sie den Kandidaten oder das Konservative gut finden und die wählen die SPD, weil sie Scholz oder die Themen gut finden oder die Partei gut finden. Die wählen nicht unbedingt, weil sie sich denken, ach Mensch, wenn ich jetzt rot wähle, dann könnte es zu Rot-Rot-Grün oder zu einer Ampel kommen oder was. So ticken die meisten Wählerinnen nicht. Also, aber natürlich, also im Moment ist erstmal nur Schwarz-Grün oder eine GroKo rechnerisch möglich, wenn die Umfragen so stimmen, wie sie im Moment stehen.
Haben die Wähler, Wählerinnen denn realisiert, dass Angela Merkel nicht mehr antritt? Ist das schon im Bewusstsein angekommen?
Nein. Also das sackt oder sickert, sagt man, das sickert so langsam ins Bewusstsein ein. Aber nee, das ist noch nicht richtig angekommen. Und es kommt auch erst dann richtig an, wenn klar ist, wer soll denn eigentlich ihr Erbe antreten. Da wird jetzt spekuliert, aber auch diese Spekulationen, die dringen ja noch nicht zu allen Wählerinnen durch. Also mal sehen, wie lange das jetzt sozusagen noch dauern wird. Aber ich meine, vor Pfingsten, glaube ich, wird da ja jetzt bei Union und Grünen nicht so wahnsinnig viel passieren. Und dann wird es so langsam den Leuten klar werden.
Und was hat das dann für Folgen, wenn das denen klar wird? Weil ich habe mir das auch überlegt, Frau Faust. Ich glaube, ich habe das politische Denken noch gar nicht erlebt, dass ein Amtsinhaber oder eine Amtsinhaberin nicht mehr antritt.
Ja, eben.
Also ich meine, wenn man mit Kohl aufgewachsen ist, im Prinzip oder ein bisschen früher, der hat ja ewig gemacht, der ist dann nochmal angetreten. Schröder ist 2005 auch noch angetreten und seither ist immer Merkel angetreten. Also wir reden über eine Strecke von mindestens 20 Jahren und noch mehr.
Richtig.
Wo diese Situation ja gar nicht eingetreten ist.
Richtig. Und ich meine, wenn wir jetzt auch mal überlegen, Merkel bei der letzten Wahl, wie sie noch irgendwie sagte, sie kennen mich und das sozusagen als ein Motiv der Wahl irgendwie herhalten sollte, jetzt kennt halt eben den neuen Kanzlerkandidaten dann doch nicht unbedingt jeder, zumindest nicht in der Rolle. Und das ist total spannend. Also, und wir wissen ja tatsächlich aus den letzten Wahlen, dass es dezidierte Merkel-WählerInnen gab, also Menschen, die eigentlich nicht die Union wählen wollten, aber das getan haben wegen der Kanzlerin. Und ob die jetzt ihre neue politische Heimat in einer Söder, Laschet oder wer auch immer CDU, da bin ich skeptisch. Das ist schon, das wird schon nochmal ordentlich alles durcheinander rütteln. Und das Gleiche gilt auch für die Grünen im Übrigen. Es gibt natürlich auch GrünwählerInnen, die sich jetzt nicht unbedingt Habeck als Kanzler vorstellen können. Auch da wird es spannend werden, wer da letztlich wirklich antritt und was das dann mit den Wählerinnen macht.
Ist denn für dich vorstellbar, dass die Union nicht den nächsten Kanzler stellt?
Ja, das ist für mich vorstellbar. Ich glaube, dass wir reden jetzt die ganze Zeit Schwarz-Grün, Schwarz-Grün, Schwarz-Grün. Ich würde da erstmal noch mal ein bisschen abwarten und sich erstmal alles sortieren lassen, ob das wirklich die einzige Option ist. Die anderen Möglichkeiten, ne, wir haben es ja eben schon gesagt, Rot-Rot-Grün oder Ampel, die sind ja möglicherweise irgendwann rechnerisch auch wieder denkbar. Und dann halte ich es durchaus auch für denkbar, dass die Union nicht unbedingt den nächsten Kanzler stellt.
Dann war das der Podcast des Blogs Bruchstücke.info. Heute mit Jana Faust, Geschäftsführerin des Meinungsforschungsinstituts Politics hier in Berlin. Mit dabei war Wolfgang Storz. Mein Name ist Horan Knaup. Das war's für heute. Bleiben Sie uns gewogen. Auf bald.
Tschüss.
Wiederhören.
Bruchstücke. Blog für konstruktive Radikalität. Der Podcast.